Nicht die Prinzipien aus Büchern, sondern diese Realität. Ich brauche Gott. Und wenn Gott in diesem Projekt, in diesem Schritt, in diesem Weg, den ich jetzt gehe, wenn Gott nicht mit mir ist, bin ich erledigt. Das ist Glaube. Wenn Gott nicht mitmacht, wird es eine herrliche Katastrophe. Und weil wir so auf Sicherheit programmiert sind und weil unsere ganze Gesellschaft dieses hohe Sicherheitsbedürfnis hat, sind wir alle geprägt, oh ja, vorsichtig. Und darum sind wir so mittelmäßig, darum sind wir so durchschnittlich, darum steigen wir nicht wie Petrus aus dem Boot. Die sagt Jesus heute nicht mehr, komm, doch, er sagt viele Male, aber wir sagen, Herr, mach erst das Wasser zu Beton, dann komme ich als strahlender Glaubensheld. Laufe ich über die Wellen? Nein. Wir sollen gehen und immer wieder wird unser Leben Schritte beinhalten, wo er sagt, komm und wir steigen aus dem Boot. Und wir wissen ganz genau, menschlich gesehen, und der Verstand ist dann sehr aktiv und gibt seine Kommentare. Und deine besten Freunde geben dann ihre Kommentare. Und alles spricht eine Sprache, du bist wahnsinnig geworden. Du bist jetzt durchgeknallt. Jetzt übertreibst du es mit deinem Glauben. Also das ist jetzt wirklich anmaßend. Du denkst jetzt, Gott würde was Spezielles für dich tun. Genau das ist der Punkt. Gott wird etwas Spezielles für dich tun. Wenn du auf sein Wort hin einen Schritt aus dem Boot machst und beginnst zu gehen und dann übers Wasser zu gehen und zu wissen, das ist nicht meine Kraft, das ist nicht meine Fähigkeit, das ist nicht meine Sicherheit, das bin nicht ich, sondern Gott trägt mich. Das ist etwas so Herrliches, etwas so Wunderbares. Und da kommt Frucht. Und da ist Freiheit für den Heiligen Geist. Nicht in unserem Wissen, aus dem Verstand heraus irgendwas operieren, sondern es kommt aus dem Geist heraus. So viele Male erlebe ich das. Ich komme in Situationen und ich kenne diese Situation nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich weiß eins, die Tage oder manchmal sogar mehr als Tage, die Wochen der Vorbereitung sind eine Pein, sind eine Qual. Manche Bibelschüler sind sogar eifrig und sagen, sag mir, wie bereitest du dich vor? Ich sitze zu Hause und leide und erlebe ein solches Gefühl von Schwachheit. Und die Leute, die mich eingeladen haben, tun mir leid. Und ich sage, das ist der helle Wahnsinn. Wer hat sich das ausgedacht? Warum holen die sich nicht einen vernünftigen Mann, wo wirklich Resultate garantiert sind, wo wirklich was passiert? Und ich sage, habe ich jemals gepredigt? Hat das jemals funktioniert? War da jemals eine Salbung drauf? Und ich fühle mich so schwach. Und ich sage, Herr, in diesem Zustand, ich kann, aber inzwischen habe ich schon gelernt, das ist der Zustand, wo er mich haben will. Früher habe ich immer gesagt, Herr, hol mich hier raus. Und habe gegen den Teufel gekämpft und alles. Und ich habe verstanden, alles geistliche Kampfführung, alles nützt überhaupt nichts, sondern Gott sagt, du, da bist du genau, wo ich dich haben will. Sag, Herr, ich kann nicht. Eben, darum sende ich dich. Ich werde mit dir sein. Und dann kann er mich an dieses Wort hängen. Und das ist so wunderbar, dass ich weiß, ich habe mir das Ganze nicht ausgedacht. Ich weiß, Gott hat mich gerufen. Und dann nehme ich dieses Wort, wen Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte. Sage, Herr, mir ist egal, ob ich da vorne zittere oder ob ich irgendwie zusammenklappe oder ob ich nur drei Worte stammeln kann, das ist mir alles egal. Aber ich werde dorthin gehen. Ich schleppe mein schwaches Stück Fleisch dahin bis hinter die Kanzel und dann bist du dran und dann tu was. Und wenn du nichts tust, ist es mir auch egal. Nicht ganz, aber da will ich hin. Ich habe schon Situationen erlebt, die menschlicherseits, jedenfalls später auf dem Video, mich total gedemütigt haben, wo ich gezittert habe wie Espenlaub, wo ich nicht mehr vernünftig sprechen konnte, wo die Salbung so auf mir war, aber ich habe ein paar Worte gestammelt und Gottes Geist kam auf die Versammlung. Es ist nicht dein Wissen, es ist nicht Intelligenz, es ist nicht, wie viele Bibelstellen du auswendig kannst. Es kommt aus dem Geist heraus und der Geist braucht Freiheit. Und dann sage ich, Herr, das hast du dir ausgedacht, dass ich gehen soll. Das kommt nicht von mir. Und jetzt tu etwas. Du weißt, was die Leute brauchen. Und so viele Male, ich gehe in Gemeinden und hinterher, Leute kriegen fast die Krise und sagen, wer hat dir alles erzählt, was hier läuft? Ich sage, wovon sprichst du? Ich weiß überhaupt nichts. Ja, du hast genau beschrieben, wo wir jetzt sind und was hier in der Gemeinde los ist. Du hast Leute wörtlich zitiert mit ihren Argumenten und mit ihren Dings und jenes und so weiter. Du musst doch alles wissen. Ich sage, ich weiß nichts. So viele Male habe ich das erlebt. So viele Male. Manchmal denke ich mir ganz verrückte Beispiele aus. Und die sind wirklich so. Das ist wirklich lustig, sowas. Ja, weil du bist ganz ahnungslos. Also bitte, ich weiß wirklich von nichts. Wovon sprichst du? Komm, du kannst mich doch nicht auf den Arm nehmen. Du weißt doch alles. Ich sage, entschuldige, ich weiß nichts. Schau mir die Augen, ich weiß nichts. Ja. Halleluja. Und dann wissen wir, es war Gott. Gott wirkt Frucht, nicht wir selber. Aus Schwachheit heraus. Und wir haben das einfach irgendwo noch nicht richtig im Blick. Ich habe 20 Jahre meines Christenlebens damit verbracht, zu versuchen, stark zu werden. Und heute sage ich, Herr, hilf mir, schwach zu werden. Ich bete was ganz anderes. Hilf mir, abhängig zu sein. Hilf mir, schwach zu werden, dass ich nicht wage, einen Schritt zu gehen ohne dich. Und ich tue immer noch so viele Schritte ohne ihn, aber ich lerne langsam. Hilf du mir. Und Gott schafft Situationen, die uns demütigen, die uns schwach machen, die uns beschneiden. Und darum bringt Paulus hier dieses Beispiel aus Apostelgeschichte 9, im Korb an der Mauer runtergelassen. Wie ein schäbiger kleiner Flüchtling, nicht der große Glaubensheld, sondern ein kleiner, schwacher Mensch, der davonrennen muss. Hey Paulus, kennst du nicht das Wort Gottes? Wer glaubt, der flieht nicht. Er rennt um sein Leben. Und das war für ihn genauso schrecklich, wie es für dich und für mich auch sein wird. Und dann spricht er in Kapitel 12, und er geht einfach in einem Thema weiter. Es geht immer noch um das Thema Schwachheit. Er spricht dann davon, von diesen gewaltigen Offenbarungen, die er hatte, war im Himmel und so weiter. Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe. Weswegen sollte er sich überheben? Wegen der außerordentlichen Offenbarungen. Damit ich mich nicht überhebe. Paulus will zu sagen, du als Apostel bist in Gefahr, dich zu erheben. Ja. Und wenn Apostel Paulus in der Gefahr ist, dann bin ich auch in der Gefahr und du auch und jeder andere auch. Und der Ruhm und der Erfolg und die gewaltige Weissagung, die du letzten Sonntag losgelassen hast, wenn du das nicht in der Furcht des Herrn alles bewältigst, wird dich genauso zu Fall bringen, wie schon viele andere vorher auch. Und Gott muss seinen Segen an diese Bedingung knüpfen, Schwachheit. Das ist so, ich erlebe manchmal Dinge, das kann ich gar nicht mit Worten beschreiben. Ich gehe manchmal irgendwo und ich predige und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist so absolut ungesalbt. Es ist schön, wenn man die Salbung spürt, aber manchmal spüre ich sie überhaupt nicht. Und ich sage, es ist die letzte Katastrophe. Ich überlege während der Predigt, ob ich nicht abbrechen sollte. Weil es so furchtbar ist. Ich sage, okay, ihr habt recht, vergessen wir es. Gehen wir jetzt Bier trinken oder irgendwas. Ja. Und dann kommen Leute und sagen, das war die Antwort. Das hat mir so geholfen. Das war genau, was ich gebraucht habe. Das hat mich so gesegnet. Danke, dass du da warst und dass du diese Botschaft gebracht hast. Ich sage, wie bitte? Das war doch heute ein totaler Flop. Ich fühle mich so hundeelend und so absolut ungesalbt. Null Salbung. Ich sage, Herr, was ist, woran liegt es? Gott gibt solche Situationen, um uns ganz nah an ihm zu halten, um uns schwach zu machen. Damit ich mich nicht überhebe, sagt Paulus. Was damit? Deswegen wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Hey Paulus, noch nie was von geistlicher Kampfführung gehört? Wir haben Autorität über alle Macht der Finsternis. Wir gebieten einfach im Namen Jesu und pusten die weg. Wir sind die Rambos. Bum, 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 bum. Wir kriegen das alles in den Griff. Paulus, was ist los? Kennst du deine eigenen Lehren nicht mehr? Epheser 6? Da haben wir doch eine wunderbare Waffenrüstung, die ist imstande, jeden Angriff des Feindes abzuwehren und jeden Feind einfach niederzumachen. So habe ich mal gedacht. Ich habe nie verstanden, wovon er hier überhaupt spricht. Gott erlaubt, dass ein dämonische Macht Paulus folgt, wo immer er hingeht. Und diese dämonische Macht bringt Sturm, bringt das Schiff zum Kentern, hetzt den Mob auf und sagt den Räubern, an welcher Stelle sie warten sollen und so weiter und so weiter. Diese Macht ist da und sie hält ihn auf und behindert ihn und schlägt ihn. Manchmal mobilisiert diese Macht die falschen Brüder, manchmal die Räuber, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Und das war Paulus nicht angenehm, glaubt mir das. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Herr, nimm diesen furchtbaren Satansengel weg, nimm ihn weg. Und der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nicht die Schwachheiten sind die Stärke, aber in der Schwachheit ist eine Gelegenheit für Gott Stärke zu geben. Weil dann derjenige, der die Stärke Gottes bekommt, weiß, das ist nicht von mir, das ist von Gott. Lass uns im selben Brief zu Kapitel 4 gehen und da sehen wir dasselbe Prinzip noch einmal. Bevor ich es lese, ich sage es noch einmal mit meinen Worten, die Kraft Gottes, der Segen, das Fruchtbringen kommt nicht zustande durch unsere Anstrengung. Es kommt nicht zustande durch unsere Weisheit. Es kommt nicht zustande durch unsere Fähigkeiten. Es kommt zustande, weil wir in eine Hilflosigkeit erlaubt haben, Gott erlaubt haben, uns hineinzuführen und dann in der Schwachheit nicht der Verzweiflung Raum geben, sondern Gott glauben, auf Gott schauen. Da kommt dann der Segen Gottes. Und hier beschreibt das mit anderen Worten wieder. Und es ist so klar, wenn du es einmal verstanden hast. Und wenn du dieses Prinzip verstanden hast, du kannst durch die Bibel gehen und du siehst es überall in der Bibel. Du siehst es bei Mose. Du siehst es bei Josef. Du siehst es bei David. Du siehst es durch das Wort Gottes hindurch. Überall, Jakob habe ich vorhin schon erwähnt, immer wieder dieselbe Geschichte. Lass uns ab Vers 5 lesen. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben diesen Schatz, vergiss mal, dass dazwischen eine Überschrift nochmal ist, er spricht von derselben Sache. Wir haben diesen Schatz, welchen Schatz? Den Schatz, dass aus uns ein Licht leuchten kann und dass Menschen, die bis jetzt in Dunkelheit sind, auf einmal das Evangelium kapieren. Das ist der Schatz. Paulus sagt, der Teufel hat die Nationen verblendet, dass sie nicht das Licht des Evangeliums sehen. Und dann sagt er, Gott hat mich gesandt, den Blinden die Augen aufzutun. Gott hat mich gesandt, sie von der Dunkelheit zum Licht zu bringen. Und dasselbe ist auch unser Auftrag. Die Menschen verstehen nicht, wovon wir reden. Wir können streiten, wir können diskutieren, wir können argumentieren, wir können ihnen Bibelworte um die Ohren knallen. Das wird nichts bewirken. Was etwas bewirkt, ist das Leben, das herausfließt. Und da kann sehr viel Leben fließen ohne ein einziges Bibelwort. aber Liebe und Anteilnahme und Verständnis und Wertschätzung. Und das bahnt den Weg des Herzens, das Menschen dann verstehen. So will Gott arbeiten. Und da ist ein Schatz und dieser Schatz ist auch in uns. Der Schatz ist in uns. Wir brauchen eine tiefere Gewissheit, eine tiefere Dankbarkeit und Realitätserfahrung. Der Heilige Geist ist in mir. Er ist imstande, Menschen zu Jesus zu führen. Er ist imstande, Blinden die Augen aufzutun. Er ist imstande, Gebundene freizusetzen, Kranke zu heilen. Es ist der Geist Gottes. Es ist nicht unsere eigene Sache. Es ist auch nicht unser Glaube. Es ist der Geist Gottes, der einfach in uns drin ist. Und das Problem ist, er muss herauskommen. Das einzige Problem, wenn wir uns um dieses Thema Frucht bringen für Jesus drehen, ist, wie kann dieser Schatz herauskommen? Das ist die einzige Frage. Denn alles ist ja da. Gott muss nicht üben in dir. Na ja, wie war das mit dem Heilen nochmal? Gott ist in Form. Gott kennt seine Sache. Aber wie kommt es heraus? Und das jeder Dienst, ob du Kinderdienst bist, Hauskreisleiter, Anbetungsmusiker oder Singer oder Prediger oder Royal Rangers oder irgendwas. Immer ist dieselbe Frage. Wie kommt das Leben aus mir heraus und kann Leben schaffen? Nur Leben schafft Leben. Nicht Theorien und Prinzipien schaffen Leben, sondern nur das Leben aus Gott. Und das haben wir alle schon an praktischen Beispielen gesehen. Wir kennen Menschen, die stehen auf und die beten konkordanzmäßig exakt richtige Sachen und uns läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Und andere stammeln ein Gebet, das ist längst nicht so professionell gedrechselt, aber es kommt die Salbung auf den ganzen Raum. Es sind nicht die Worte und die Buchstaben. Der Buchstabe tötet, sagt Paulus. Der Geist macht lebendig. Was wir brauchen, ist dieses Geheimnis. Wie kommt der Geist heraus? Wie kann er fließen aus uns heraus? Er schafft Leben. Ströme von lebendigem Wasser, sagt Jesus, sollen fließen aus dem Leibe desjenigen, der glaubt. Und das ist die Frage. Der Schatz ist da, er ist in uns. Und es beginnt damit, dass wir tiefere Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Du bist der Schatz. Du kannst alles. Du weißt alles. Du hast alle Weisheit. Und das nennen wir dann Geistesgaben. Du weißt alles, du kennst alle Zusammenhänge, du kennst alle Fragen, die die Menschen haben, wo ich hingehen werde. Du weißt das alles. Wir haben Schatz in irdenen Gefäßen, ein gewaltiger Schatz und dann ein irdenes oder ein Tongefäß. Hey, das ist aber nicht angemessen, so ein herrlicher Schatz und dann nur ein Tongefäß. Ich meine, da legt man saure Gurken ein oder irgendwas, aber doch nicht ein Schatz. Ein Schatz kommt in eine wunderbare, vergoldete und verzierte und reich geschnitzte und mit Ornamenten belegte Schatzkiste. Da gehört doch ein Schatz und doch nicht in eine Tonvase. Was ist der Vorteil einer Tonvase? Sie kann springen. Sie kann zu Bruch gehen. Das ist der Vorteil. Halleluja. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen und die einzige Frage, die uns beschäftigt, ist, wie kriegen wir einen Sprung in die Schüssel? Ja, das ist die einzige Frage eigentlich. Wie kommt es dahin, dass dieser Tonkrug aufgebrochen wird und dass der Schatz einmal herauskommen kann? Und davon handelt diese Passage hier. Wie kriegst du einen Sprung in die Schüssel? Diese Formulierung habe ich vor einigen Monaten mitten in einer Predigt bekommen. Ich fand das ganz toll. Ich sage, heute lehre ich darüber, wie wir einen Sprung in die Schüssel kriegen. In der Welt ist das nicht was Dolles. Wenn du sagst, also ich weiß nicht, ob das ein Schweizer Ausdruck ist, in Deutschland sagt man, er hat einen Sprung in der Schüssel. Ja? Warum in irdenen Gefäßen? Damit wir immer wissen, es ist nicht das schöne Gefäß, sondern es ist der Schatz. Nicht wir, sondern Gottes Gnade. Und jetzt erzählt er, wie der Sprung in die Schüssel kommt. Vers 8. In allem sind wir bedrängt. Hey, darum hast du den Chef. Darum hast du diese Situation. Darum hast du diese Angriffe. Darum hast du diese Probleme. Das ist Bedrängnis. Das ist die Mühle Gottes, damit du endlich einen Sprung in die Schüssel kriegst. Damit du sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Und er sagt, na endlich. Das ist, worauf Gott schon so lange wartet, dass du endlich mal sagst, Gott, es ist mir alles too much. Hilf du mir, ich brauche dich. Ah, wunderbar, du brauchst mich. Wofür? Gott, sei du meine Kraft. Aha, möchtest du nicht mehr mit deiner Kraft abreden? Hey, ich habe keine Kraft mehr. Na wunderbar, du kommst jetzt voran. So geht's, das ist der Weg. Halleluja. Bedrängnis führt dazu, dass wir flehentlich beten, dass wir Gott mehr suchen, dass wir ein bisschen ins Fasten kommen. Halleluja, da kommen solche Kämpfe, dass du sagst, Herr, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, dieser Druck und diese Dinge, das ist alles too much. Jetzt bleibt nur noch eins, ich muss dem Teufel wieder mal ein Fasten androhen. Und du drohst ihm eins an und der Druck ist immer noch da, dann hast du nur noch eine Chance. Jetzt musst du wirklich fasten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein bisschen länger gefastet hast, es kann dich so schwach machen. Du hast das Gefühl, du hast Gummibeine. Gelee in den Knien oder irgendwas. Ist das meine Güte? Das kann doch nicht wahr sein. Gott, du willst doch, dass ich stark bin. Ich soll doch alles erledigen, alles schaffen. Nein, Gott manchmal gebraucht Schwachheit, damit wir an unserem körperlichen Zustand unseren wahren geistlichen Zustand erkennen. Was ist, das ist die Bedeutung von diesem Wort. Selig sind, die geistlich arm sind. Laodicea war so reich. Wir sind so reich. Wir haben alles. Wir brauchen nichts. Die haben wahrscheinlich eine prächtige Bibelschule gehabt, eine gewaltige Bibliothek. Die kannten alle Bibelverse, die waren total ausgestattet, die hatten alles. Aber kein Leben, keine Hingabe, kein Eifer, kein Feuer. Und das kommt nicht zustande durch Wissen. Es kommt durch Zerbrochenheit zustande. Und etwas, was Gott betont jetzt, und ihr werdet das von vielen, vielen Richtungen immer, immer wieder, und wahrscheinlich habt ihr es auch schon gehört hier, und es wird weitergehen, diese Botschaft, Gott sucht Leute, die bereit sind, sich in Zerbrochenheit führen zu lassen, in eine Hilflosigkeit, die bereit sind, einfach ihm zu vertrauen und Wege zu gehen, die heller Wahnsinn sind. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, der Glaubensheld wird niedergeworfen. Aber nicht vernichtet, allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Er spricht von derselben Geschichte wie 2. Korinther 12, diese Auflistung, oder Kapitel 11 war es, diese Auflistung all dieser schrecklichen Ereignisse. Folglich wirkt der Tod in uns, aber das Leben in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nachdem wie geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich werde. Und jetzt kommt das Wichtigste, worauf wir unbedingt achten müssen, weil es ist nicht korrekt, wenn wir nur sagen, die Bedrängnis bewirkt Zerbrochenheit. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern die Art, wie wir darauf reagieren. Wie reagieren wir, wenn Gott uns solche Wege führt? Wenn Gott uns demütigt, wenn Gott es zulässt, dass Menschen uns anspucken, dass Menschen uns schlagen, dass Menschen gegen uns gehen, dass Dinge in unserem Leben kaputt gehen. Dass du Sachen, die du gehabt hast, verlierst. Vers 17, das schnell vorübergehende, leichte, unser Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das haben wir eigentlich mit anderen Worten auch schon gesagt. Die Bedrängnis bewirkt Herrlichkeit. Dieser Schatz, der herauskommen soll, ist Herrlichkeit. Und die Bedrängnis bewirkt Herrlichkeit. Darum lässt Gott diese Dinge zu. Nicht als Strafe, nicht als, na mal sehen, ob du wirklich echt bist, sondern um Frucht zu bringen. Aber jetzt achte drauf. Bewirkt Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. In der Bedrängnis, in der Ausweglosigkeit, wo das Selbstmitleid dein guter Freund sein möchte. Wenn hier einer nicht versteht, wovon ich spreche, es wird bald kommen. Denn wenn man so eine Lehre hört und hier sitzt und sagt, Herr, das ist Bibel, ich nehme das auch für mein Leben. Wundere dich nicht, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren könnte. Wundere dich nicht, dass Dinge, die immer fein geordnet waren, auf einmal nicht mehr auf die Reihe kommen. Das kann beruflich sein, das kann familiär sein. Gott kann viele, viele Dinge benutzen, Faktoren, die alle eins bewirken. Bedrängnis und Hilflosigkeit, Schwachheit. Und wenn wir dann mitten in der Schwachheit uns nicht verbrüdern mit dem Selbstmitleid, nicht einhaken mit der Rebellion, sondern Gott unser Herz neu weihen, sagen, Gott, ich vertraue dir, ich verstehe das hier alles nicht mehr. Und der Teufel sagt mir, ich habe schrecklich gesündigt und ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, meine Berufung ist im Eimer und ich habe alles verwirkt und ab nun geht es nur noch bergab und das ist der Anfang von meinem absoluten Ende. Solche Dinge wird der Teufel dir sagen. Du sagst, Herr, ich glaube dir, du bist bei mir. Und was hier geschieht, ist deine Vorbereitung für mehr Frucht. Das ist Beschneidung. Jede Rebe, die Frucht bringt, wird beschnitten, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und dann wirst du Zeiten haben, wo du durchs dunkle Tal gehst, wo du alleine bist, wo du nicht verstehst und wo du nicht das große Halleluja singst, aber du gibst Gott die Ehre. Du sagst, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Bei Hiob heißt es, im Deutschen kommt es leider nicht so raus, yea, though he shall slay me, auch wenn er mich schlägt, I will trust him. Auch wenn er mich schlägt, ich werde ihm vertrauen. Das ist nicht gute charismatische Lehre, oder? Aber es ist Bibel. Es ist Bibel. Gott führt dich Wege, und die sind schmerzhaft. Und wenn du denkst, der liebe Papi wird jeden Schmerz von uns weghalten, dann hast du die Bibel nicht richtig gelesen. Und ich sag's lieber vorher, damit wir dann nicht so überrascht sind, wenn es passiert. Mir hat es vergessen, Mann zu sagen. Und dann kam ich in diese Dinge hinein und ich verstand nichts mehr, weil Gott nicht mehr bereit war, sich an meine Theologie zu halten. Ich sage, Herr, du kennst doch das Wort. Ja, aber wer das Wort nicht kannte, war ich. Gott kennt das Wort. Wir preisen Gott, wir danken ihm und wir sagen, Gott, es wäre jetzt so leicht aufzugeben und du weißt, wie mir zumute ist. Aber ich gebe nicht auf, ich vertraue dir. Psalm 23. Wer Dank opfert, preist mich, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wenn du in Situationen, wo dir nach allem zumute ist, aber nicht nach Danken, Gott entschieden bist zu preisen, und das wird ein Opfer sein, das kostet dich etwas, dann bahnt sich ein Weg in deinem Herzen. Wofür? Für mehr Segen. Ein Sprung kriegst du die Schüsse. Oder den Sprung, den du schon hast, der wird noch ein bisschen erweitert. Das ist nicht eine einmalige Erfahrung. Alle paar Jahre brauchst du einen neuen. Weil Gott will mehr Frucht bringen. Du bist kühner geworden. Du hast gesagt, Gott, der Dienst bis hierhin war super, aber lass mich mehr Frucht bringen. Lass mich mehr tun für dich. Und Gott sagt, okay, bist du bereit? Eine neue Runde? Noch einmal durchs Tal? Psalm 84, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, hindurchgehen, durchs dürre Tal, durchs Tal der Tränen, hindurchgehen. Nicht, wenn sie reingehen und dort dann ihren permanenten Wohnsitz anmelden. Sie gehen hindurch. Wir gehen durch. Dann gehen wir von Kraft zu Kraft. Halleluja. Von Kraft zu Kraft. Das ist Gottes Plan. Dort möchte Gott etwas wirken in uns. Zerbrochenheit. Psalm 51, wir haben schon dieses herrliche Lied, das ich so liebe, vorhin gesungen. Lass uns noch das anschauen. Vers 18. Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und dieses Zerbrochene kommt zustande, nicht einfach durch bloße Umstände, sondern indem wir in den Umständen Gott unser Vertrauen ausdrücken. Das ist, warum Jesus sagt, wer nachfolgt, soll sein Kreuz nehmen. Das heißt, du kannst es auch verweigern, du kannst rebellieren, du kannst dich wehren, du kannst sagen, ich poche auf mein Recht. Du kannst dich durchsetzen, du kannst alle möglichen Hebel in Bewegung setzen und kämpfen und sagen, das steht mir zu und das Gesetz ist auf meiner Seite. Vielleicht ist das Gesetz auf deiner Seite, aber nicht die Gnade. Und Jesus hat klar gesagt, ja, wir sind, wie sagt er, wir sind selig, wenn wir verfolgt werden um seines Namens willen, wenn wir geschmäht werden, abgelehnt werden, verachtet werden, bespuckt werden, dann sagt er, was sollen wir tun? Dann freut euch und hüpft. Lukas 6, glaube 33. Warum gibt er uns diesen Vers? Weil darauf wären wir nie gekommen. Wenn wir verleumdet werden, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir bespuckt werden, dann sollen wir uns freuen, das ist ja der helle Wahnsinn. Und wenn du zum ersten Mal in einer solchen Situation bist, und Jesus sagt, alle, die gottselig leben wollen, werden Verfolgung leiden, alle. Und wenn du sagst, aber wir sind doch hier im freien Westen, wir haben keine Verfolgung, lass uns das Kreuz wieder leben und wir werden sehen, was Verfolgung ist. Sagst du, hier im Westen? Oh ja, hier im Westen. Wir haben nur deswegen so viel Ruhe, weil wir so lasch sind, weil wir so harmlos sind. Aber wenn wir in apostolische Dimensionen wieder hineinkommen, wir werden sehen, wie die Dinge sich hier ändern, garantiert. Alle, die gottselig leben wollen, möchtest du gottselig leben? Paulus sagt, dann mach dir nichts vor, du wirst Verfolgung leiden, bist du bereit? Darum brauchst du diese Lehre, weil es wird bald losgehen. Und dann kannst du dich erinnern, das ist jetzt nicht irgendwie meine schreckliche Sünde und die Strafmaßnahme Gottes, sondern das ist Beschneidung. Das ist Gott erlaubt mir, da durchzugehen. Und darum, weil sie das am Anfang so verstanden haben, darum hatten die eine Mentalität, die uns so fern ist. Wir können das gar nicht begreifen, wenn Paulus sagt, ich habe gefallen, wohlgefallen an Schlägen. Sie sagen, hey, ist der wirklich normal? Ist da nicht ein kleiner masochistischer Einschlag irgendwie? Apostelgeschichte 4, sie gingen weg von des Hohen Rat voller Freude, weil sie würdig gewesen waren, für den Namen Schmach zu tragen. Wir können das gar nicht nachvollziehen, weil diese ganze Dimension von durch diese Dinge erlaubt uns Gott durchzugehen. Weil wir dann unsere Liebe ihm zeigen können. Jesus sagt, wo ich bin, ist mein Jünger auch, wird mein Jünger auch sein. Weißt du, dass an einem Platz war der Dornenkrone? Weißt du, was die Dornenkrone bedeutet? Verspottung, Schmach, Schande. Sagen, oh, ich will die Salbung, ich will Autorität und herrschen und so weiter. Ja, aber verstehe eins, vor der Krone des Königs zu herrschen, kommt die Dornenkrone. Und wenn du den nicht willst, bekommst du das andere auch nicht. Schau dir das Leben von David an. Er wollte es haben und er hat es bekommen. Aber da war die Dornenkrone, Schmach, Verfolgung, Ablehnung. Und er hat das genommen und hat Gott gepriesen, so gut er konnte. Und dann konnte er befördert werden von der Dornenkrone zur Königskrone. Und das ist heute noch genau derselbe Weg. Und dazu lädt Gott uns ein. Und das Gute ist, um mit Gottes Kraft zu leiden, musst du nichts Besonderes können. Du sagst, ach, ich würde so gerne was Großes tun für Gott, aber ich bin so ungebildet. Ich habe so wenig Ausbildung, ich habe so wenig Grips im Kopf, ich habe so wenig dies und jenes. Das macht nichts. Das ist Gott egal. Gott hat Bauern benutzt. Amos war ein Bauer, aber ein mächtiger Prophet. Gott braucht nicht deine Fähigkeiten, Gott braucht deine Willigkeit. Gott braucht ein zerbrochenes Herz. Sag Gott, hier bin ich. Nimm mein Leben neu in deine Hand und ich erlaube dir Wege. Und das nächste Mal, wenn was zu Bruch geht, ich werde nicht mich wehren, ich werde nicht aufbegehren und sagen, jetzt muss mir aber Recht geschehen, sondern ich werde Gott die Ehre geben und werde sagen, es ist recht so, Gott. Und ich will mich freuen. Das ist, was du viele Male im Psalm findest. Ich will mich freuen. Das letzte Mal über David habe ich über diese Dinge gesprochen. Ich will mich freuen. Das sagt nur jemand, der sich gerade nicht freut. Jemand, der sich freut, muss nicht sagen, ich will mich jetzt freuen, oder? Er freut sich einfach. Da ist auch dieses Element, mir geht's hundeelend, aber ich werde Gott preisen, weil ich ihn liebe. Und meine Liebe hängt nicht von Gefühlen ab. Meine Liebe hängt nicht davon ab, ob er mir immer Schokolade in den Mund schiebt, sondern meine Liebe hängt davon ab, weil er Gott ist und weil er herrlich ist und weil er wunderbar ist. Und ich folge ihm nach, auch wenn das Schmach bedeutet. Und das ist, was Gott möchte. Und der Heilige Geist ruft zu einer solchen Hingabe. Der Heilige Geist bereitet Herzen vor. Das ist für viele von euch eine ganz prophetische Botschaft. Glaub mir das. Und du wirst das brauchen. Das wird dir nachher Trost geben. Jetzt sagst du, es ist nicht so ermutigend. Aber wenn du das dürre Tal gehst und dann der Heilige Geist dich erinnert, du sagst, Gott, ich verstehe nicht mehr, was ist hier los? Und er dich erinnert an diese Worte. Dann verstehst du und dann ist Trost da. Und dann ist Hilfe. Und dann sagst du, okay, wenn du mehr Frucht bringen willst durch mich, wenn du mehr Menschen segnen möchtest, wenn da mehr freigesetzt werden soll von deinem Leben, wenn das der Grund ist, ich bin bereit, dafür einen Preis zu bezahlen. Diese ganze Mentalität, dass die Salbung und der Dienst einen Preis kostet, muss ganz neu rein. Weil wir denken, es ist alles easy. Wir schauen uns ein paar Videos an, gehen auf eine Rodney-Konferenz, kriegen die Salbung und dann geht alles los. Ja, danach geht alles los. Aber nicht so, wie du gedacht hast, sondern Gott demontiert und Gott nimmt auseinander. Aber niemals, um zu zerstören, um dich zur Reife zu bringen. Um dich an einen Platz zu bringen, wo du sagst, Herr, nicht meine Kraft, deine Kraft. Nicht mein Vermögen, sondern deine Weisheit. Und Gott lädt uns alle ein. Er sagt, ich will mein Volk zur Herrschaft bringen. Aber vor der Herrschaft kommt die Dornenkrone. Und er lädt uns ein. Wo mein Jünger ist, wo ich bin, wird auch mein Jünger sein. Und er war an diesen Stationen und er hat die Dornenkrone getragen. Er wurde öffentlich zur Schau gestellt und verspottet und verhöhnt. Und das ist der Weg durch die Bibel eines jeden Dieners Gottes. Und das ist nicht immer einfach. Aber es ist ein gesegneter Weg. Halleluja. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, auf diese Weise nachzufolgen? Oder möchtest du deinen schönen, warmen Kirchenstuhl haben und ansonsten soll alles so wunderbar weiterlaufen? Das ist, warum nichts passiert. Weil wir das Kreuz nicht haben. Weil wir ein Evangelium der Bequemlichkeit haben, wo wir nicht verstehen, Frucht kommt durch Leiden hervor. Wollen wir beten? Möchtest du eine Antwort geben? Du musst nicht die Hand heben, musst nicht nach vorne kommen. Da, wo du bist, kannst du sagen, Gott, wenn das nötig ist, und wir könnten viele, viele andere Schriftstellen und Beispiele uns anschauen, stundenlang, und wir würden sehen, das ist nötig. Das ist alles, was Jesus gelehrt hat über Nachfolge. Lies nochmal die Evangelien. Was hat er gesagt? Was bedeutet das Kreuz nehmen? Wie sollen wir reagieren? Wie sollen wir umgehen mit diesen Dingen? Der Heilige Geist lädt uns ein. Und wir wollen reagieren, Heiliger Geist. Wir wollen, dass Jesus endlich gesehen wird. Und wir legen Illusionen beiseite von einem überbesorgten Gott, der alles Übel von uns fernhält und der nicht erlaubt, dass es irgendwo wehtut. Das ist nicht dein Wort. Und weil wir das gesucht haben, diesen Komfort, dieses Sofa-Christentum, darum warst du gehindert, wirkliches Leben in stärkerer Weise hervorzubringen. Und ich danke dir für Paulus, für dieses Vorbild. Und wenn ein Apostel durch diese Dinge durchgehen musste, um Frucht zu bringen, und wenn Jesus das gelehrt hat, dann auch wir. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt anklopfst, dass du rufst jetzt und dass du jeden neu fragst, willst du so Jesus nachfolgen? Möchtest du ihn so lieb haben, dass du im Leid deine Liebe, deine Treue beweist? Möchtest du für ihn die Dornenkrone tragen? Möchtest du, wie Paulus das gebetet hat, sich danach ausgestreckt hat, die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen? Dort wirst du den Tröster finden. Dort wirst du eine Tiefe mit Gott finden, die du dir nicht ausdenken kannst. Dort wird er dir real, der Freund, der Helfer, der Beistand, der dich so trösten kann, wie kein Mensch das kann. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für diesen Abend und für die Antworten der Herzen. Und für die Freiheit, die du bekommst, weil wir nicht mehr das Kreuz abschütteln, für die Freiheit, die du bekommst, etwas Tiefes in unserem Leben zu wirken, das Frucht bringt, das Segen bringt, das Freisetzung bringt für viele. Ich danke dir für jeden Einzelnen und für die Antworten, für das Ja, das du heute Abend bekommst. Danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken, für dein Anklopfen. Ich danke dir. Und ich bete, Herr, dass du diese Botschaft schützt, dass da kein Missverständnis daraus wird, keine Verdrehung, keine düstere Angelegenheit, kein bedrückendes Teil irgendwie, was uns abschreckt, sondern dass wir sehen, Jesus hat wirklich gelitten, um Menschen zu segnen. Und der Segen war ihm wichtiger als sein persönliches Wohlergehen. Und er lädt uns ein, ein Stückchen ihm danach zu folgen auf diesem Weg. Und so kommt Frucht. Versiegle diese Worte, Heiliger Geist. Und ich danke dir für das, was daraus wird in 1, 2, 3, 5 Jahren. Ich danke dir für Frucht aus diesen Antworten jetzt, die du wirken kannst. Halleluja. Du bist so gut. Lieben dich, Jesus. Oh, Jesus. Wir wollen ganz neu auf dich sehen, mit welcher Tapferkeit und Standhaftigkeit du durch diese Leiden gegangen bist, um Frucht zu sehen. Um Menschen freizusetzen aus der Finsternis, den Weg zu finden und den Weg zu gehen. Und du hast diese Erlösung bewirkt. Und jetzt noch ein kleiner Teil von unserer Seite. Und Bahn wird gebrochen für ein kraftvolles Evangelium, das konträr ist zu allen Werten dieser Gesellschaft, zu allen Werten unseres Lebens. Wir wollen sehen, wie die Schönheit des Kreuzes wieder leuchtet. Die Schönheit dieser Hingabe, die dich mehr liebt als alles andere. Wir wollen das wieder sehen, das wahre Evangelium. Herr, wir haben genug von diesem halben, diesem Viertel-Evangelium, dieser Verdrehung, wo das Wichtigste draußen vorblieb. Es hat nie funktioniert und es wird nicht funktionieren. Aber dein Kreuz ist immer Anstoß, Ärgernis, aber auch die Tür zum Segen, zum Durchbruch, zur Freiheit, zur Freude, zu deiner Nähe und zu Frucht. Und wir danken dir, Halleluja, für dein Wort. Halleluja. Segne jeden, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Ich glaube, dass wir einfach mal so besinnlich schließen. Falls du irgendwie das in falschen Hals gekriegt hast und jetzt irgendwie denkst, oh Hilfe, bis jetzt habe ich immer geglaubt, das Evangelium ist eine frohmachende Botschaft, dann lass mich noch diesen einen Bibelvers nachschieben, den ich jetzt vergessen habe. Paulus sagt, in all unseren Bedrängnissen sind wir überreich an Freude. Halleluja. Das war die Freude des Heiligen Geistes. Und die werden wir auch dort finden. Seid gesegnet. Ich wünsche euch einen starken Abend. Habt den Mut, kommt wieder.